Wer ohne Sünde ist? Knapper Titel für diese Predigt und diesen Gottesdienst. Dieser Satz stammt, Bernd hat es vorhin schon gesagt, aus einer der bekanntesten Geschichten des Neuen Testaments. Es geht um Vergebung in dieser Geschichte. Es geht darum, wie Menschen andere Menschen beurteilen. Es geht darum, wie wir andere Menschen beurteilen. Welches Etikett wir ihnen aufkleben. Es geht darum, wie Jesus mit Menschen umgeht, die Fehler gemacht haben. Und es geht darum, was wir an dieser Stelle von Jesus lernen können. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. So geht dieser Satz weiter und viele werden das wissen. So klingt es in der Luther-Übersetzung. Jesus hat das gesagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und ich hatte so den Eindruck, in den letzten zwei Wochen, in diesen Tagen, ist das wieder im Gespräch. Da wird in den USA ein junger Mann und Familienvater erschossen. Er war ohne Frage politisch weit rechts angesiedelt, um mal es relativ neutral zu beschreiben. Die meisten Menschen hier in Europa, ich eingeschlossen, werden von Charlie Kirk vorher nichts gehört haben. Nun wurde von politisch Andersdenkenden als ihm gesagt, er hätte behauptet, dass man Homosexuelle steinigen soll. Das hat er so wohl nicht gesagt, sondern er hat die Bibel zitiert, da steht das nämlich tatsächlich an einer Stelle im Alten Testament. Nun wird wieder mit medialen Steinen von Verteidigern Kirks auf Journalisten losgegangen, die das fälschlicherweise so verbreitet haben. Auch unter Christen. Denn Kirk sagte, er wäre Christ. Ich kann es nicht beurteilen, ich kenne ihn nicht. Ich kann nur fragen. Und ich habe viele Fragen. Denn ich kann zum Beispiel nicht verstehen, und das betrifft nicht nur ihn, sondern viele andere auch in Amerika, wie man als Christ für das Recht, Waffen zu tragen, kämpfen kann, um, Zitat Kirk, die anderen von Gott gegebenen Rechte zu verteidigen. Ein für mich nicht nachvollziehbarer Gedanke. Jesus hat das nicht getan. Er hat nicht zur Waffe gegriffen, um sein Recht zu verteidigen. Vielmehr hat Jesus in einem solchen Zusammenhang gesagt, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Matthäus 26, 52 nachzulesen. Und wenn dann Kirk auch bereit ist, für dieses Recht jedes Jahr einige Opfer in Kauf zu nehmen und das hat er dann nachweislich so gesagt, dann kann man nur sagen, nein, dazu bin ich nicht bereit. Da wird aus etwas ein Deal gemacht, was nie und nimmer ein Deal sein kann. Ein Recht, das einige sich nehmen, gegen Menschenleben aufzurechnen. Das ist kein Deal, das geht nicht. Nun wollen wir hier nicht weiter politisieren. Dieses Verbrechen, das bleibt das, was es ist, ein abscheulicher Mord. Aber dieses aktuelle Beispiel zeigt nur, wie aktuell und lebensnah doch das ist, worum es hier heute Morgen gehen soll und das auch in der frommen Community, auch unter den Christen. Aber hören wir uns zunächst die ganze Geschichte an aus Johannes 8, Vers 2 bis 11 und ich bitte den Oliver, uns die mal vorzulesen.
Jesus verließ die Stadt und ging zum Ölberg. Aber schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich und lehrte sie. Da stellten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellte sie in die Mitte, wo sie von allen gesehen werden konnte, und sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat ertappt beim Ehebruch. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Sie fragten dies, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte, wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Als die Ankläger das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon. Die Älteren zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Da richtete er sich auf und fragte sie: Wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortet sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber sündige nun nicht mehr.
Dankeschön. Die entscheidende Frage, die Jesus letztlich hier stellt, ist die: Wie gehen wir Menschen miteinander um? Wie gehen wir miteinander um? Wir leben zurzeit in einer Welt der fliegenden Steine. Die fliegen von rechts und links, von beiden Seiten, wird aufeinander geworfen. Ich habe es eben schon versucht zu skizzieren. In den sogenannten sozialen, manchmal eher asozialen Medien werden Menschen einfach fertig gemacht. Man klebt ihnen ein Etikett auf und treibt sie durch die Weltgeschichte, die elektronische Welt. In den Parlamenten wird oft nicht mehr über die Sache debattiert, sondern werden Menschen fertig gemacht. Die einen hassen angeblich Deutschland, einer ist der schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten, man will ihn nur noch loswerden, und der andere, das ist der mit dem Wurstfetischismus. Unsere Steine sind heute andere als damals vor 2000 Jahren. Unsere Steine sind Worte. Worte und Posts in X und TikTok und Insta. Menschen werden gemobbt. Und es geht meistens um diese Frage: Wie stehe ich denn da? Wie präsentiere ich mich? Das treibt ja Menschen um. Wie ist denn meine Performance nach außen? Und wenn ich den anderen fertig mache, dann stehe ich selber ja ein bisschen besser da. So funktioniert vieles in unserer Welt. Unsere Geschichte, die wir eben gehört haben, ist eine Extremgeschichte. Und sie ist es in vielerlei Hinsicht. Zum einen, die Sachlage ist klar. Das ist oft ja gar nicht so der Fall, dass wirklich klar ist, wie die Sachlage ist. Manchmal wird es nur behauptet. Oft werden einfach nur Behauptungen aufgestellt und die werden halt so lange wiederholt, bis man sie dann auch glaubt. Aber hier in dieser Geschichte ist die Lage klar. Die Frau wurde in flagranti erwischt. Man hat sie sozusagen aus dem Bett gezogen. Und dann steht da in 3. Mose 20, Vers 10 eben das, und darauf beziehen sich hier die Pharisäer und Schriftgelehrten: Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin. Todesstrafe. Das war damals eben in den meisten Fällen eine Steinigung. Und so kommen diese Gesetzeslehrer also zu Jesus. Die Ausgangslage ist klar, die Fakten sind eindeutig, daran gibt es nichts zu rütteln. Da hilft auch keine gute Verteidigungsrede, diese Frau ist schuldig. Und Jesus hinterfragt das auch nicht. Er macht da kein Fragezeichen dran. Das steht so fest. Jesus fragt noch nicht mal, wo denn der Mann ist, der damit beteiligt war. Nach dem Gesetz gehörte der ja auch gesteinigt. Ist der den Pharisäern und Schriftgelehrten entwischt? Hat also nur derjenige Pech, der sich erwischen lässt? Ist ja manchmal auch so in dieser Welt. Oder ist das Ganze so ein Männerding, das alle Schuld auf die Frau abwälzt? Das gibt es ja auch, schon auf den ersten Seiten der Bibel. Ja, die Frau, die du mir gegeben hast, die war's. Geht Jesus damit um? Also wie geht Jesus um mit Menschen, die eindeutig schuldig sind? Wie geht er um mit solchen, die sich verfehlt haben, die anderen Menschen einen Schaden zugefügt haben? Kurz später, wenn man im Johannesevangelium weiterliest, in Vers 15, da wird Jesus sagen: Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Das muss man sich mal bewusst machen. Jesus sagt: Ich richte niemanden, keinen. Also vorsichtig gesagt, selbst wenn die Sachlage völlig klar ist, was sie selten ist, aber selbst wenn sie klar ist, sollten wir nicht zu Gericht sitzen. Wir sollten kein Urteil fällen. Nun kann man sagen, es ist eine Extremgeschichte, vielleicht einmalig in der Bibel, ist es aber gar nicht. Wir finden Ähnliches an anderen Stellen. In der Bergpredigt formuliert Jesus das so in Matthäus 7. Oliver, liest du uns das nochmal vor, Matthäus 7, 1 bis 5.
Urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie ihr jetzt andere richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Und mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, werdet ihr selbst gemessen. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge eines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Augen ziehen, und dabei hast du selber einen Balken im Auge? Du Heuchler, entfernst zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen.
Dankeschön. Hat Jesus gesagt, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein, und alle gehen weg. Denn keiner ist ohne Schuld. Keiner. Und der Einzige, der wahrlich ohne Schuld ist, und das ist Jesus, der lässt die Frau gehen. Mit seinem Verhalten, mit dem, was Jesus hier sagt und mit dem, was Jesus tut, hinterfragt er also all diese menschlichen selbsternannten Richter, und er hinterfragt die selbsternannten Vollstrecker. Die Gesetzeslehrer hätten gerne ihr Urteil vollstreckt. Und sie hätten das getan, gerne auch aus sicherem Abstand beim Steinigen. Da muss man schon ein bisschen Abstand haben, damit der Stein auch richtig Schwung kriegt. Und sie wollten von Jesus hören, dass das okay ist. Und wenn Jesus sagen würde, was sie auch vermutet haben, dass das nicht okay wäre, dann würde er ja das Gesetz Gottes nicht ernst nehmen. Und dann hätten sie ihn endlich gefangen. Aber Jesus rückt diese Menschen, die so auf Abstand sind und mit Fingern aufeinander zeigen und mit Steinen aufeinander werfen, er rückt diese Menschen zueinander. Da ist nichts mehr mit Abstand, sie sitzen alle im selben Boot. Sie sind sich so nah, dass sie merken, die Steine, die sie werfen würden, die würden sie selbst treffen. Denn keiner ist ohne Sünde, die Frau nicht. Und die Werfer auch nicht. Am Ende sind sie alle weg. Und die Frau erkennt Jesus an als den, der er ist. Sie redet ihn an, sie sagt ja nicht viel in dieser Geschichte, aber dieses eine, Herr, das ist ihre Anrede. Herr. Sie unterstellt sich Jesus. Seinem Urteil unterstellt sie sich, und da ist sie bereit, das zu hören. Nun mag auch an dieser Stelle mancher einwenden, dass in der Bibel doch auch andere Texte stehen, dass wir urteilen sollen und dass wir Maßstäbe haben sollen. Aber diese Botschaft bleibt. Es ist nicht an uns Menschen, einander zu verurteilen. Das gibt Jesus uns mit auf den Weg. Das ist schwer. Das ist auch schwer auszuhalten. Und wer diese Geschichte in Johannes 8 in der Bibel liest, der wird feststellen, dass diese Geschichte in unseren Bibeln meistens mit irgendeiner Anmerkung versehen ist. Oft steht diese Geschichte auch in Klammern. Das hat einen Hintergrund. In den ältesten Handschriften, die man hat vom Johannesevangelium, und in den wichtigsten, da fehlt diese Geschichte. Sie ist erst ab dem 4. Jahrhundert ungefähr bezeugt. Hat man Dokumente, wo diese Geschichte steht. Und dann eben auch sehr uneinheitlich. Es gibt Handschriften, da steht sie im Johannesevangelium ganz am Ende, nach Johannes 21, 45, so als Anhang. Es gibt Handschriften, da steht sie im Lukasevangelium, Kapitel 21, kurz bevor der Leidensweg Jesu beginnt. Oder auch bei Lukas ganz am Ende. Und dann eben Handschriften, wo sie hier in Johannes 8 an unserer Stelle steht. Zum Teil wird sie auch ein bisschen unterschiedlich erzählt, diese Geschichte. Aber nichtsdestotrotz ist diese Geschichte, diese Begebenheit so inhaltsvoll, so geistlich dicht, dass sie uns als Wort Gottes etwas zu sagen hat und dass sie überliefert worden ist, auch jenseits der traditionellen Wege der Überlieferung damals. Diese Geschichte ist so ganz jesuanisch. Sie entspricht dem Wesen Jesu, dass sie eben ihren ganz eigenen Weg hatte, um in den biblischen Kanon hineinzufinden und uns auch heute anzusprechen als Gottes Wort. Auch da ist diese Geschichte ein bisschen extrem. Aber gehen wir noch einen Schritt tiefer. Jesus sieht nicht nur diese Rechtslage, denn die ist eindeutig, da deutet Jesus auch nichts dran rum. Jesus sieht nicht die Rechtslage, er sieht den Menschen. Und das ist ja auch eine Frage, was sehen wir denn überhaupt? Welche Spielchen laufen ab, wenn wir auf Menschen sehen? Diese Ankläger in der Geschichte missbrauchen diese Frau ja für ihr Spielchen. Sie wollen ja eigentlich Jesus irgendwie einfangen und aufs Glatteis führen. Und ihre Frage, die sie stellen, lautet ja auch nicht, was sollen wir mit ihr machen, mit dieser Frau? Sondern ihre Frage lautet, was sagst du denn, Jesus? Was sagst du denn dazu? Und ihr Hintergedanke ist, sie wollen etwas finden, um ihn an den Kragen zu gehen. Und in den Raum stellt Jesus letztlich dann nur zwei kurze Fragen, zwei kurze Antworten. Die eine kurze Frage ist die, wer ist ohne Sünde? Und die Antwort ist, kein einziger Mensch. Und die zweite Frage ist, wer verurteilt? Und die Antwort ist, allein Gott. Wer ist ohne Sünde? Kein einziger Mensch. Und wer verurteilt? Allein Gott. Ja, aber kann man dann so sagen, wir deuteln da so ganz schnell dran rum. Sind wir nicht ein bisschen weniger sündig als der andere? Die ist doch Ehebrecherin, das ist doch ganz schlimm. Ja, die Pharisäer, die haben wahrscheinlich gedacht, sie haben überhaupt keine Sünden, aber irgendwie ist ihnen dann doch was eingefallen, als sie weggegangen sind. Sollten wir also nicht, weil das andere ja viel größer ist, so zumindest ein klein wenig verurteilen können? Wir wollen ja für Ordnung sorgen. Es müssen doch die Maßstäbe eingehalten werden. Wir wollen doch klare Maßstäbe leben. Zwei Fragen, zwei Antworten. Wer ist ohne Sünde? Kein einziger Mensch. Wer urteilt? Allein Gott. Ohne diese beiden Antworten auf diese beiden kurzen Fragen entsteht immer in irgendeiner Form eine pharisäische Moral. Immer. Mit unterschiedlichem Farbanstrich. Und gegenüber dieser pharisäischen Moral stellt die Bibel, stellt das Neue Testament, das Evangelium von Jesus Christus. Wir dürfen uns klar machen, pharisäische Moral tötet. Sie tötet am Ende immer. Und das Evangelium Jesu schenkt Leben. Pharisäische Moral belastet die Gewissen und macht stumpf. Jesus mit seinem Evangelium entlastet und schärft das Gewissen. Pharisäische Moral errichtet trennende Mauern und stößt den Sünder aus der Gemeinschaft hinaus. Und das Evangelium Jesu, es erneuert die Beziehungen. Pharisäische Moral fördert die Heuchelei. Das Evangelium Jesu schafft Echtheit der Persönlichkeit. Pharisäische Moral entmutigt, denn sie lässt den Sünder mit ihren Forderungen alleine. Das Evangelium entzündet neue Hoffnung, denn es bindet den Menschen an Gott. Und das wird in verschiedenen Bereichen unseres Lebens konkret. Beispielsweise in einer Ehe, in einer Paarbeziehung. Keiner ist ohne Schuld, keiner. Allein Gott steht ein endgültiges Urteil zu. Wenn man sich das klar macht, nimmt das vielleicht manche Schärfe aus manchem Streit und fördert das die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Vergebung. Ein pharisäischer Heuchler kann eine Ehe kaputt machen und immer noch meinen, er wäre nicht schuldig. Es wird konkret in den Familien, mit den Kindern. Alle sind schuldig, auch die Eltern, auch die Eltern. Eine Nähe und Solidarität wächst da, nicht nur bei den Erfolgen, wo man dann stolz ist auf das, was die Heranwachsenden da geschafft haben, sondern eben gerade auch da, wo sie vielleicht versagt haben, wo was nicht geklappt hat, wo man gescheitert ist. Konkret wird das sicherlich auch in der Gemeinde. Es geht nicht, miteinander in der Gemeinde zu leben, aber immer auf Abstand zu bleiben und Steine zu werfen von der einen Seite auf die anderen. Wie schnell sind wir bereit, mit unseren Vorurteilen um uns zu werfen? Ah, wenn dieser oder jener wieder mal redet, dann will ich schon gar nicht mehr zuhören. Ich weiß sowieso schon, was der sagt. Wenn der da was macht, das wird sowieso nichts, ist ja noch nie was geworden. Und der, ach, der war schon vor 20 Jahren so, der bleibt auch so, ändert sich ja sowieso nicht. Das können tödliche Steinwürfe sein. Steinwürfe mit Worten und Gedanken, auch innerhalb der Gemeinschaft einer Gemeinde. Wir lernen, die zu Jesus kommen, diese Menschen, die kennen oft nur Schuld und Sühne. Jesus ermöglicht aber etwas anderes, nämlich Vergebung. Wer ohne Vergebung auskommen will, der muss Steine werfen, auch wenn er selbst im Glashaus sitzt. Das geht nicht gut. Aber Jesus, er sagt am Ende, sündige hinfort nicht mehr. Vergebung heißt also wirklich Freispruch. Vergebung heißt Schuldspruch und trotzdem Verzicht auf die Strafe. Und wir lernen an dieser Stelle, Jesus stellt sich eindeutig auf die Seite des Menschen gegen alle Anklage, die gegenüber diesen Menschen erhoben wird. Er beschönigt auch nichts, aber er eröffnet eine neue Perspektive. Er eröffnet Perspektiven für ein neues Leben. Und an dieser Stelle bleiben wir oft hängen. Denn entweder verharmlosen wir und nehmen die Macht des Bösen und der Sünde nicht ernst. Man sagt, war ja alles nicht so schlimm. Das macht Jesus nicht. Das führt zum Scheitern. Und wir sind dann auf der anderen Seite oft so gefangen von diesem Blick auf die Sünde, dass wir dann nur noch die Ausweglosigkeit sehen und sagen, da komme ich doch gar nicht mehr raus, gibt keine Chance mehr, es ist alles verspielt. Dass Jesus uns den Ausweg aus der Ausweglosigkeit, unserer Verstrickung in Sünde und unseres Richtgeistes weist, das möge er uns immer wieder neu deutlich machen. Und nun müssen wir sicherlich nochmal fragen, fördert Jesus nicht so eine ethische Beliebigkeit? Aber eben nirgendwo in der Geschichte sagt Jesus, es ist nicht schlimm gewesen, ist schon in Ordnung oder nimm das mal nicht so ernst. Überhaupt sagt Jesus ja mehrfach an anderen Stellen, dass er eben nicht gekommen ist, das Gesetz aufzulösen. Nein. Zum Ehebruch zum Beispiel, um bei diesem Thema zu bleiben, um das es in der Geschichte geht, da meinte Jesus ja in der Bergpredigt, dass der, der eine Frau schon begehrlich anschaut, die Ehe gebrochen hat. Und dann kommen die Pharisäer und versuchen zu erklären, was denn dann ein solcher Blick ist. Ist das der Blick, der hinschaut und sagt, ja, die will ich haben? Oder wie manche so schön sagen, die würde ich nicht von der Bettkante stoßen? Oder ist das das Hinsehen, einfach nur zu sagen, oh, das ist aber eine schöne Frau? Gilt übrigens umgekehrt auch. Also Frauen sollen ja auch schon mal auf Männer gucken. Jesus macht damit nur deutlich, mit dieser Zuspitzung seines Verständnisses des Gesetzes, jeder ist Sünder, jeder. Denn ich glaube, da kann sich keiner davon freisprechen. Dann ist wohl auch jeder ein Ehebrecher. Und wir dürfen fragen, wozu dient also das Gesetz? Das Gesetz, es dient zur ethischen Orientierung. Das Gesetz malt sozusagen eine Leitlinie auf die Straße unseres Lebens. Und wir fahren mal rechts und wir fahren mal links. Die meisten werden vermutlich so einen Zickzackkurs fahren, irgendwie immer um diese Leitlinie herum. Aber wir werden nie unterwegs sein ohne irgendeine Abweichung von dieser Linie. Das Gesetz dient zur Orientierung. Das dürfen wir nie aufgeben. Und das steht hinter diesem Satz, den Jesus dieser Frau mitgibt, dann lebe fortan ohne Sünde. Und wenn sie dann nach 4 Wochen wiederkommt und vor Jesus steht und sagt, es ist schon wieder passiert, es ist schon wieder passiert, was jetzt? 70 Mal hat Jesus gesagt, sollst du vergeben. Petrus hatte das gefragt. Und mit seinen 7 Mal war Petrus schon sehr hoch angesiedelt. Das war mehr, als man im Judentum damals dachte. Jesus hat gesagt, 70 Mal, also immer wieder. Also das Gesetz dient zur ethischen Orientierung, das ja, aber es dient nicht zum seelsorgerlichen Umgang miteinander. Da gilt etwas anderes. Und auch das finden wir nicht nur einmal in der Bibel, das beschreibt schon Paulus und er beschreibt das in seinen Worten so im Galaterbrief. Wir hören noch einmal einen Text. Ich bitte Oliver nochmal, uns das vorzulesen. Galater 6, 1 bis 3.
Brüder und Schwester, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werdet, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllte das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jetzt einbildet, besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selber.
Dankeschön. Am Ende geht es also um die Freiheit. Diese Freiheit, zu der uns Jesus Christus befreit hat, davon hat Paulus im Galaterbrief gerade im Kapitel davor gesprochen. Und diese Freiheit ist zum einen die Freiheit der Vergebung, die Freiheit zur Vergebung. Diese Frau in Johannes 8, die war objektiv wirklich schuldig, keine Frage. Und weil das so ist, deshalb kann Jesus ihr vergeben. Diese Freiheit nimmt er sich, obwohl er der Einzige gewesen wäre, der das Recht gehabt hätte, mit Steinen zu werfen. Aber Jesus braucht das nicht. Jesus hat das nicht nötig, mit Steinen zu werfen. Wer ohne Vergebung auskommen will, muss Steine werfen, oft auch um sich selbst zu rechtfertigen. Wer ohne Vergebung auskommen will, erliegt dem Gesetz der Vergeltung, denn Vergebung heißt Schuldspruch und trotzdem Strafverzicht. Vergebung heißt Freispruch statt Verurteilung. Und das sollte gelten, auch in unserem Miteinander. Diese Freiheit, die hat Jesus sich genommen und sie hat er sich gegönnt und die hat er auch anderen Menschen gegönnt. Er gegönnt uns diese Freiheit, du darfst ein Mensch sein, dem die Schuld vergeben ist. Du darfst ein Mensch sein, auf den niemand mit Recht Steine werfen kann. Und damit gibt er uns die Freiheit zu einem neuen Leben. Dieses kleine Sätzchen, sündige hinfort nicht mehr, lass das in Zukunft sein mit der Sünde. Was ist das denn? Ist das eine Bedingung? Ist das eine Forderung? Oder ist das eine Chance? Jesus hält hier keine Bußpredigt. In diesem Sinn ist es eben auch keine Bedingung. Jesus hält hier auch keine Moralpredigt und in diesem Sinn ist es auch keine Forderung. Jesus entlässt diese Frau in die Freiheit und deshalb ist das eine Chance. Das ist eine Chance, die diese Frau bekommt. Dieser Freispruch, er bindet, sündige von jetzt an nicht mehr. Dieser Freispruch bindet an Jesus, er bindet an Jesus selbst. Diese Frau war nicht weggegangen, alle anderen waren weggegangen. Denn weggehen ist keine Lösung, es bleibt bei der Bindung. Bleibt bei der Bindung in Schuld und Sünde. Und die, die weggegangen sind, haben dann auch von der Freiheit Jesu nichts erfahren. Die Frau, die geblieben ist, hat das erfahren. Das Bleiben bei Jesus schafft Freispruch eben in der Bindung an ihn. Bleiben wir bei ihm. Bleiben wir bei der Vergebung. Bleiben wir bei ihm, bleiben wir in der Freiheit und in der Liebe und bleiben wir beim Kreuz. Das gilt für dich, für mich, für uns alle. Dietrich Bonhoeffer hat geschrieben, Richten macht blind, aber die Liebe macht sehend. Die Liebe sieht den anderen unter dem Kreuz. Und wenn wir uns da treffen, unter dem Kreuz, dann werden wir die Freiheit der Vergebung erfahren. Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.